Herzlich willkommen zum Frauengeflüster-Podcast.
Ich bin Sina.
Und ich bin Mandy. Wir sind Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster.
Auf unserem Blog und in diesem Podcast möchten wir unser Wissen rund um unsere Herzensthemen Naturheilkunde und Frauengesundheit mit dir teilen, damit du noch heute in ein bewusstes und selbstbestimmteres Leben starten kannst.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind Mandy und ich wieder zu zweit hier. Und wir haben uns gedacht, da uns doch öfter mal die Frage erreicht, wie das bei uns so mit dem Praxisstart lief, dass wir euch heute einfach ein bisschen was erzählen, wie wir damals in die Praxis gestartet sind und was da so für Probleme und Hürden auf uns zukamen, vor was wir besonders Angst hatten und euch dann natürlich auch ein paar Tipps geben, was ihr selber beachten könntet. Passend dazu geht ja auch am Freitag, also dem 28.01. unser Therapiestartseminar online. In dem Therapiestartseminar geht es ja dann nämlich auch nochmal ganz konkret darum, wie starte ich in die Praxis, wie gewinne ich neue Patienten, wie kommuniziere ich mit meinen Patienten, wie führe ich die Dokumentation durch, wie führe ich eine Anamnese, auch ganz, ganz wichtig, wie erkläre ich den Patienten, was bestimmte Untersuchungen kosten und dann natürlich auch ein ganz, ganz großes Angstthema, die Abrechnung. Auch darüber möchten wir dann natürlich im Therapiestartseminar sprechen und heute dann eben schon mal als so kleine Einführung unsere eigenen Struggles beim Start in die Praxis. So, jetzt aber erstmal hallo Mandy, du bist ja auch schon hier.
Ja, ich bin auch da, hallo.
Ja, wie oder was waren deine größten Sorgen nach der Heilpraktikerprüfung und bevor du dann richtig losgelegt hast?
Ja, ich meine, ich hatte wahrscheinlich die Sorgen, die jeder Heilpraktiker oder Heilpraktikeranwärter am Anfang kennt, nämlich kommen überhaupt Patienten zu mir? Ist das überhaupt realistisch, dass ich damit Geld verdiene? Weil das halt einem auch immer so eingeredet wird. Also ich habe so oft damals gehört, das dauert Jahre, bis man sich die Praxis aufgebaut hat. Ne? Geh da nicht zu blauäugig dran. Ganz viele machen das ja auch erstmal Teilzeit neben einem anderen Job und das hörte sich auch damals immer so an, als wäre das die einzige Möglichkeit zu starten, weil es anders irgendwie unrealistisch ist oder so. Und ja klar, die Sorgen hatte ich auch, wobei ich schon eigentlich in dem Sinne schon jemand bin, der da auch gerne ins kalte Wasser springt und mir und da optimistisch bin, dass das läuft. Also immer wenn ich was anfange, glaube ich eigentlich dran, dass es erfolgreich wird. Deswegen war das auch nicht unbedingt meine größte Sorge. Also die war so im Hintergrund schon da, aber irgendwie habe ich gedacht, ach, das wird schon. Meine größte Sorge war, glaube ich, die, ob ich der Buchhaltung und der Bürokratie und dem ganzen Dokumentationskram und so weiter gerecht werden kann, weil also es war so das Thema selbstständig sein. Ja, was gehört da überhaupt zu? Was gehört zu so einer Existenzgründung? Was muss ich da alles zahlenmäßig beachten? Weil das halt auch überhaupt nicht mein Ding ist, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Ich verstehe das oft nicht und das Prinzip Steuern habe ich, glaube ich, bis heute noch nicht so wirklich verstanden, was das ist und wie man das macht und so weiter. So, das war, also, das war, glaube ich, meine größte Sorge, ob das, ob ich dem gerecht werden kann. Ob das eine berechtigte Sorge war, erzähle ich euch gerne gleich. Was war denn deine, was war denn deine größte Sorge, Sina?
Ja. Ja, bei mir war es tatsächlich auch das Thema Patientengewinn. Mhm. Wie lange dauert es, dass überhaupt Patienten kommen? Kann man überhaupt von so einer Heilpraktikerpraxis leben? Auch bei mir war es so in der Ausbildung und auch im Gespräch mit anderen, gab es echt immer so dieses, ach, ob man davon wirklich leben kann, dann braucht man bestimmt mehrere Standbeine, wie dann, du solltest als Dozent arbeiten, du solltest hier arbeiten, eine Praxis haben und am besten noch Vorträge halten oder ähnliches, damit du überhaupt über die Runden kommst. Und da habe ich wirklich immer Angst gehabt, weil ich wohne natürlich alleine, ich weiß, ich muss meine Wohnung davon finanzieren, mein Essen und möchte natürlich vielleicht auch noch privat ab und an mal was unternehmen, das man davon finanzieren möchte. Und da hatte ich echt Sorgen, ob das so einfach klappt, wie ich das gern hätte. Oder ob es vielleicht Jahre oder eventuell sogar Jahrzehnte dauert, gefühlt, bis man dann richtig in der Praxis als voller Heilpraktiker arbeiten kann, sozusagen, ohne dass man dann noch auf andere Standbeine angewiesen ist. Das Gute ist, dadurch, dass meine Mama ja Buchhalterin ist, hatte ich jetzt vor dem Thema Buchhaltung konkret nicht wirklich Angst, weil ich weiß, wenn ich irgendwo nicht durchchecke, rufe ich kurz mal daheim an und sage: Mama, wie läuft es? Oder mein Papa ist selbstständig, dann frage ich den noch. Also, das war für mich da weniger das Thema, aber halt wirklich so die große Sorge: Kommt es überhaupt zu dieser Frage mit der Buchhaltung? Also, habe ich überhaupt Rechnungen, die ich schreiben kann?
Ja.
Das war wirklich so das Thema. Genau. Das Schöne war ja auch, wir hatten uns damals ja gegenseitig. Wir konnten ja dann wirklich zusammen durch diese Ängste durchgehen
Ja.
und dann auch merken, die sind gar nicht so dramatisch
Voll. Also
wie
das ist wirklich, das war
gedacht.
Gold wert und absolutes Learning hier im Podcast soll heute sein: Sucht euch einen Praxisbuddy, weil das war, wenn ich mir jetzt vorstelle, das hätte ich alles alleine durchstehen müssen, ohne Sina und ohne andere Kollegen, mit denen man sich mal hätte austauschen können, dann wäre das, ja, ich weiß gar nicht, wie es dann abgelaufen wäre, aber ich glaube, ich weiß nicht, ganz anders, ganz, ganz, ganz anders. Man fühlt sich dann halt alleine gelassen, weil als
Absolut.
Heilpraktiker, du hast halt kein Team, mit dem du zusammenarbeitest, in der Regel. Manche haben das schon, aber die allermeisten starten alleine in eine Praxis, ja, aber es geht eben noch anderen so. Und da wollen wir ja zum Beispiel auch unser Therapiestartseminar dann nutzen, dass ihr euch untereinander verknüpfen könnt und netzwerken könnt. Bei Sina und mir ist es auch so, wir wohnen kilometerweit auseinander, ja, sehr, sehr, sehr weit entfernt. Wir sehen uns ganz selten nur im Real Life, sondern eigentlich immer nur digital. Und trotzdem war es eine Riesenunterstützung für uns beide, dass wir uns austauschen könnten, dass wir immer an ähnlichen Punkten
Ja.
waren, dass wir zusammen Fortbildung gemacht haben. Und wenn ich was gelernt habe, zum Beispiel, ich habe am Anfang auch ein Existenzgründerseminar gemacht. Das, was ich da gelernt habe, habe ich Sina mitgegeben. Das, was Sina wusste über Selbstständigkeit, Buchhaltung, was weiß ich, das hat sie mir mitgegeben. Und so haben wir uns da richtig gut ergänzt und konnten dann ja beide in unsere Praxen starten.
Ja, vor allen Dingen ist natürlich auch immer so, wenn man halt noch mal ein zweites Paar Augen hat, das drüber guckt, sei es jetzt beim Texteschreiben für die Website, sei es beim Werbung schreiben auf Flyern oder Visitenkärtchen oder einfach mal gucken, was biete ich so an, um sich da auszutauschen, ist es einfach Gold wert, wenn da noch jemand neben dran sitzt oder halt einfach gegenüber am PC sitzt in Zoom oder in WhatsApp oder wie auch immer. Und man schickt sich dann gegenseitig die Texte hin und her, die Inhalte. Dann natürlich auch bei der Praxis, wenn es jetzt um Therapiepläne ganz konkret geht und man nicht sicher weiß, ich habe jetzt jemanden mit Zyklusstörung oder diesem und jenem, soll ich da lieber mit dem Produkt oder jenem Produkt arbeiten? Am Anfang hat man halt noch keine Erfahrung. Man weiß ja noch nicht, gefällt mir die Firma wirklich oder nicht. Dann kann man zusammen drüber schauen und gucken, was gibt es da so, das wirklich gut aussieht. Weil allein ist das echt ein Arsch voll Arbeit, auf gut Deutsch gesagt.
Ist so, genau. Ja, wie lief das denn bei dir ab, der Praxisstart? Wie bist du gestartet?
Ja, also ich habe ja ein bisschen früher gestartet als du, weil du ja noch in Elternzeit warst. Und wir haben ja beide 2017, haben wir 2017 die Prüfung gemacht? Ja, gell?
Ja.
Ja, okay. Das heißt, ich habe ab Mai 2018 meine Praxis eröffnet, in Anführungszeichen. Ich hatte ja schon einige Ausbildungen durch meine Heilpraktiker-Ausbildung generell, weil ich ja so eine ganzheitliche Ausbildung gemacht hatte mit unterschiedlichen Zusatzfortbildungen und wollte eigentlich dann direkt starten. Mein Plan war, ich stelle einfach mal eine Website zusammen und setze die online. Und wenn sie dann online ist, dann werden die Patienten einfach von ganz alleine kommen, die finden mich und ich muss nichts mehr tun. Hat natürlich gar nichts gebracht. Ich hatte da im Jahr, also 2018, hatte ich glaube ein oder zwei Patienten und war da auch schon mega krass aufgeregt, wenn die kamen. Und ja, natürlich die ersten Patienten direkt nach der Prüfung, wenig Erfahrung natürlich und ja, war eigentlich so ein guter Start, um erstmal so ein bisschen reinzukommen und sich eigentlich nochmal in die Themen richtig einzuarbeiten. Und ab 2019 hast du ja dann auch gestartet. Ab Sommer,
Ja, genau,
meine
Juni,
ich.
genau.
Genau. Und da haben wir dann auch beide ja nochmal unsere Websites. Du hast deine erstmalig, glaube ich, geschrieben und ich habe meine nochmal überarbeitet. Und da sind wir dann ja auch nochmal richtig zusammen dran gegangen. Und haben da halt Texte nochmal optimiert, geschaut, was macht wirklich Sinn, dass man es draufschreibt. Okay, meine Katze spricht auch mit. Und ab da lief es dann echt gut. Also bis Ende des Jahres war die Praxis bei mir da schon echt gut gefüllt, muss ich sagen.
Ja.
Genau. Wie ging es bei dir dann richtig los mit der
Genau, also
Praxis?
ich war in Elternzeit und bin dann auch umgezogen in der Zeit und wusste, okay, zu meinem alten Beruf werde ich nicht zurückkehren, das ist auch zu weit weg, also von meinem neuen Wohnort. Und wollte halt aber auch mit der Selbstständigkeit dann starten. Ich hatte den Luxus, nenne ich es mal, dass ich mich dann arbeitslos melden konnte, weil ich halt auch nicht mehr zurück an meinen alten Arbeitsplatz konnte. Und genau, habe dann erstmal arbeitslos mich gemeldet und Arbeitslosengeld bezogen. Mit dem Ziel, das habe ich denen aber von vornherein auch gesagt beim Arbeitsamt, dass ich nicht das Ziel habe, jetzt irgendwie ein Angestelltenverhältnis zu finden, sondern ich werde jetzt meine ganze Energie da reingeben, ja, Businessplan zu entwickeln und in die Selbstständigkeit dann zu starten als Heilpraktikerin und eine Praxis zu gründen. Das haben die auch so akzeptiert und das war super. Also das war für mich halt der perfekte Start, weil ich einfach Arbeitslosengeld bekommen habe als Rückhalt. Trotzdem durfte ich schon arbeiten. Ich durfte erste Patienten annehmen. Man hat halt währenddessen eine begrenzte Stundenanzahl, die man machen darf und alles, was man verdient, wird dann halt vom Arbeitslosengeld abgezogen. Ja, aber es ist ja trotzdem super, weil ich halt einfach den Rückhalt hatte, dass ich Einnahmen habe sozusagen und so meine Praxis halt aufbauen konnte. Ja, und dann lief es aber auch tatsächlich gut an. Also ich war doch überrascht, dass es wirklich gut anlief. Vor allem, als wir dann halt gestartet haben mit Social Media, also gerade Instagram, hat sehr gut funktioniert bei uns beiden. Wir haben dann ja erstmal unsere eigenen Accounts halt eröffnet, also Naturheilpraxis Gebhardt und Naturheilpraxis Hellinger. Und da regelmäßig Posts gemacht und ich weiß noch, mein erstes Video. Das war so schlimm. Ich habe mich so furchtbar dabei gefühlt, in die Kamera so zu sprechen, was jetzt mittlerweile einigermaßen normal ist, aber damals total ungewohnt halt. Und ich habe auch total stocksteif gesprochen. Ich weiß nicht, am Anfang habe ich auch noch in meinen Posts gesiezt und so weiter. Also das hat sich komplett geändert, wie wir mittlerweile so bei unser Auftreten da ist. Aber immerhin habe ich angefangen, ja. Und das ist ja nun mal der erste Schritt, wo ich nur zu
Ja,
ermutigen
eben.
kann, das zu machen. Das einfach mal zu versuchen, einfach mal eine Story hochzuladen oder so und dadurch dann eben Leute in der Umgebung zu erreichen. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, nach und nach kam dann halt Patienten. Ich konnte ja eh noch jetzt nicht Vollzeit einsteigen oder so, weil ich ja mein kleines Kind noch hatte und habe. Und
Ja.
von daher war das. Genau, war das so der richtige Einstieg für mich. Und ja, wie haben wir dann weitergemacht? Dann haben wir bezahlte Ads auch teilweise geschaltet, ne?
Genau.
Also neben den kostenfreien oder den Content, den man so bei Instagram und Facebook und so weiter erstellen kann, kann man eben auch bezahlte Ads schalten, also bezahlte Werbung, wo man dann ein Bild auswählt mit Text, wo man dann eine Summe eingibt, die man ausgeben möchte für die Werbung und dann wird das eben auch den Leuten angezeigt, wo man möchte, dass es angezeigt wird, also in der Umgebung. Man kann zum Beispiel sagen, hier, ich bin in der Stadt so und so und ich möchte, dass in 30 Kilometern Umgebung meine Werbung angezeigt wird für Frauen, für Männer, für und so weiter. Kann man ganz viele Einstellungen machen. Auf jeden Fall hat uns das auch beiden nochmal ja, ordentlich geholfen am Anfang, ne?
Genau. Also ich habe so etwa 2, 3 Monate lang immer mal wieder Ads geschaltet. Ich glaube, die erste hatten wir damals dann 2019 im September, August, September so um den Dreh rum. Dann hatte ich noch mal Oktober, November und im Dezember habe ich dann tatsächlich die letzte Ads geschaltet und dann für die Praxis eigentlich nie wieder, weil dann lief es echt so gut, dass die Praxis bis heute von alleine gefüllt ist, obwohl ja dann 2019 direkt Corona kam. Da war natürlich dann noch mal so ein kleiner Einbruch, weil niemand wusste, darf man überhaupt in die Praxis, wer darf gerade arbeiten, wer nicht. Das war
20 oder was? Ja.
2020 natürlich, komme schon ganz durcheinander mit den Zahlen. Genau, da kam ja dann eben der erste Lockdown und dennoch ist selbst direkt nach dem ersten Lockdown die Praxis direkt weiter wieder voll gewesen und ich habe mich ja dann sogar noch kurz vorher, also Ende 2019, habe ich mich voll selbstständig gemeldet, habe da ja dann noch kurz bei Femna gearbeitet bis Anfang 2020 und weil auch da trotz Corona eigentlich die Praxis dennoch voll wurde, konnte ich dann auch bei Femna aufhören und bin seither voll selbstständig allein über die Praxis. Das
Ja.
fand ich auch ganz cool, dass es halt doch nicht lang ging. Also ab da, wo wir wirklich Plan hatten, ging es etwa 8 Monate maximal und die Praxis war voll.
Ja.
So grob gesagt.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen. Also, ja, praxisvoll bei mir ist halt auch relativ, weil ich ja sowieso immer nur 2,5 Tage die Woche Praxis habe.
Klar,
Und
klar.
ja, am Anfang, das ist sehr organisch gut gewachsen, also kann ich mich absolut nicht beschweren. Und das war immer angepasst so also auf das Zeitpensum, was ich halt auch hatte. Also am Anfang hätte ich auch gar nicht viel mehr geben können als das, was ausgefüllt war.
Ja.
Und am Anfang haben wir halt auch super viel Zeit generell investiert in den Praxisaufbau. Man muss ja am Anfang Logo designen und eine Website designen und Flyer designen und was weiß ich. Und das kostet natürlich auch Zeit. Und ja, so
Ja.
lief das dann langsam an. Aber also sehr, sehr gut. Ich kann nur sagen, genau so hätte ich es mir gewünscht, wie es gelaufen ist bei mir. Also
Total.
wunderbar. Kann ich mich echt nicht beschweren. Und diese Aussagen, es dauert immer mindestens 3 Jahre oder sogar 5 Jahre und was man alles hört, das
5 Jahre wurde mir mal gesagt, genau.
kann ich jetzt nicht unterschreiben. Das war bei uns beiden nicht so. Und ich kenne einige, bei denen es nicht so war. Es kommt immer darauf an, natürlich, welche Strategie du fährst, welche Zielgruppe du auch ansprichst. Wenn man jetzt die Zielgruppe hat, Menschen Ü50, dann wirst du wahrscheinlich jetzt über Social Media nicht unbedingt deine Zielgruppe haufenweise erreichen. So, ne? Wir haben halt das Glück oder so, dass wir unsere Zielgruppe relativ schnell gefunden haben. Wir haben auch sehr ähnliche Zielgruppen, also fast die gleichen, würde ich sagen.
Ja,
Dass wir uns dann auf Frauen halt konzentrieren.
lediglich der Wohnort ist unterschiedlich,
Ja,
aber sonst.
genau, aber sonst eigentlich sehr ähnlich. Auf Frauenheilkunde spezialisiert haben wir uns und wir ziehen halt vorrangig auch tatsächlich Frauen an, die so unser Alter sind, manchmal ein bisschen jünger bezüglich Zyklusunregelmäßigkeiten oder Pille absetzen oder so und dann unser alter Kinderwunsch und ein bisschen älter noch die Wechseljahre, aber alles so um den Dreh. Die Leute, die sich halt auch auf den sozialen Medien tummeln und da erreichen wir die halt auch ganz gut.
Ja,
Was bei uns
genau.
beiden gar nicht funktioniert hat, überhaupt und gar nicht, sind Flyer. Also da habe ich am
Ja.
Anfang, dachte ich, oh, das wird bestimmt super laufen mit meinen Flyern. Hab Tausende gedruckt gefühlt. Ich habe noch alle gefühlt im Schrank liegen, weil ich habe die am Anfang verteilt. Man darf die übrigens, wichtige Randnotiz, nicht in Briefkästen schmeißen, also an Häusern. Einfach einwerfen, das darf man nicht. Sondern, ja, man darf die nur so an öffentlichen Stellen auslegen, dass es sozusagen freiwillig ist, ob die das mitnehmen oder nicht und wir denen die Werbung nicht aufzwängen. Ja, und dann habe ich die halt überall
Ja.
ausgelegt, im Bioladen und am Bäcker und was weiß ich, und da kam gar kein Rücklauf. Gar nicht. Also, das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Zumindest für unsere Zielgruppe, für das Alter, was wir ansprechen, funktioniert das nicht. Vielleicht erreichst du damit noch irgendwelche Senioren oder so, wenn das deine Zielgruppe ist, aber ich glaube, junge Menschen, die nehmen sich Flyer einfach nicht mehr wirklich mit.
Ja, wobei ich dann klitzekleine Randnotiz dazu machen muss. Ich habe jetzt den Vorteil, Meine Praxis ist ja direkt über einem Waldorf-Kindergarten. Und bei uns ist direkt im Eingangsbereich vor den Kindergärten und bevor es dann die Treppe hochgeht, so ein kleiner Bereich, wo man Flyer auslegen kann. Da habe ich auch immer Flyer liegen. Also, keine Ahnung, 5 bis 10 Stück maximal. Die reichen meistens locker so ein Jahr. Die liegen da einfach. Wenn
Ja.
die Eltern aber warten müssen, weil sie ja aktuell nicht immer gleichzeitig in die Kita rein dürfen, lesen die sich gern mal die Flyer durch und dann kriege ich darüber auch Patienten.
Ja, okay.
Also
Ja.
der Flyer hilft da schon was. Sie nehmen ihn zwar nicht mit, sie sehen aber den Namen und googeln dann unter Umständen
Ja.
direkt.
Oder
Und
fotografieren den ab. Gibt's, glaube ich,
genau
auch.
so dann.
Ja. Okay.
Das hilft mir, aber ist natürlich auch nur ein klitzekleiner Anteil, der halt gerade zufälligerweise im Eingangsbereich unten durchläuft und den Flyer sieht. Aber ansonsten haben mir die Flyer auch nichts gebracht. Von den 500 Stück, die ich gedruckt hatte, sind, glaube ich, noch 450 übrig.
Ich habe auch echt noch Massen. Aber naja, wenn es nicht läuft, macht ja auch keinen Sinn, die irgendwie ständig zu verteilen.
Nee, eben.
Ist nur, also kann ja auch sein, dass es bei euch super wirken würde. Bei uns, wie gesagt, das Geld hätte ich mir echt sparen können. Visitenkarten hab ich persönlich bis heute nicht. Bräuchte ich, glaube ich, auch wirklich nicht. Also nur für Frauengeflüster haben wir Visitenkarten. Aber für die Praxis habe ich die jetzt nicht. Habe ich auch noch nie wirklich vermisst. Ja, aber klar, so ein paar Sachen am Anfang muss man schon designen. Also wie gesagt, ein Logo, was zu einem passt. Und überlegt euch einen guten Namen für eure Praxis. Also Heilpraktikerpraxis, Gebhardt oder so heißt ja irgendwie gefühlt jede Praxis. Bei mir, ich glaube, dass ich da Natur, also meine Praxis heißt Natur- und Frauenheilkunde M. Gebhardt. Dass ich da die Frauenheilkunde direkt mit im Namen habe, das macht sehr viel aus, weil bei uns beiden ist es so, dass teilweise Patientinnen von 2 Stunden Entfernung oder so herkommen, extra für uns in die Praxis, obwohl da auch haufenweise Heilpraktiker bei denen im Gebiet sind. Aber die sagen, ich habe gezielt jemanden gesucht für Frauenheilkunde. Und wenn das dann schon mit im Namen ist, dann zeigst du halt so sehr deine Expertise in dem Bereich, dass es die Leute dann anzieht, also
Ja.
die, genau die Zielgruppe anzieht. Und ich meine, bei uns steht ja jetzt zum Beispiel bei uns beiden im Namen Natur- und Frauenheilkunde, also es ist ja nicht nur Frauenheilkunde. Wir haben, unsere Schwerpunkte sind sehr ausgeglichen, also wir haben wirklich nicht nur Frauenheilkunde in der Praxis, sondern auch unsere anderen Schwerpunkte, Darm und Erschöpfung und anderes Hormonsystem und so weiter haben wir auch zu Genüge in der Praxis. Es ist jetzt nicht so, als würde man dadurch die anderen ausschließen, aber trotzdem hat man schon mal einmal so den Schwerpunkt klargestellt.
Ja, absolut. Absolut. Genau. Und auch obwohl wir natürlich auf Frauen spezialisiert sind, kommen dennoch Männer.
Ja, bei mir
Also auch die
tatsächlich
fühlen
ganz
sich nicht,
wenige, aber ja.
ja, wenig, aber sie kommen trotzdem.
Ja, es gibt
Wenn sie sich
durchaus
dann durch
welche.
die Website, durch die restlichen Infos angesprochen fühlen, kommen sie trotzdem in die
Ja,
Praxis.
oder halt auch
Also
manchmal
auch
ist es so,
da.
die Frauen sind bei uns und sagen dann, ach, ich schicke meinen Mann auch mal
Genau.
oder so. Genau.
Genau. Ja.
Ja, bezüglich der Buchhaltung und so weiter, wovor ich ja extreme Angst hatte, weil habe ich ja gesagt, ist ja meine größte Sorge gewesen. Und ich kann euch da wirklich so sehr beruhigen. Also eigentlich das, was wir als Heilpraktiker da großartig machen müssen, das ist nicht viel. Also da gibt es bei anderen Berufen, glaube ich, viel, viel mehr, was da zu beachten ist, wo man sich anmelden muss und so weiter. Das ist bei so einer Solopraxis, wenn du einfach allein in deiner Praxis bist, ist das echt nicht viel. Wenn man angestellt hat und so weiter, dann ist da, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Aufwand hinter. Aber bei uns ist das nicht viel. Also du musst halt am Anfang, weil wir haben eine Checkliste, was man alles abarbeiten muss sozusagen, wenn man in die Selbstständigkeit startet als Heilpraktikerin. Das findet ihr in unserem Therapiestart-Leitfaden, den ihr euch Entschuldigung, kostenlos darf man ja nicht mehr sagen seit diesem Jahr, den ihr euch gegen
Ja.
eine Newsletter-Anmeldung, also eine für unseren Frauengeflüster-Newsletter, da könnt ihr euch eintragen und dann bekommt ihr für 0 Euro den Therapiestart-Leitfaden zugeschickt als PDF. Und da ist auch eine
Genau und
Checkliste, ja.
genau und da kommen dann auch sogar anschließend immer noch ein paar Info-Mails vertiefen zu unterschiedlichen Punkten, Website-Gestaltung und ähnliches, die dann nochmal
Genau.
ergänzend sind zum Leitfaden.
Genau. Und in diesem Leitfaden findet ihr halt auch eine Checkliste, was man alles beachten muss. Also es ist einmal, muss man sich halt beim Finanzamt anmelden als Freiberufler. Wir gelten ja als Heilpraktiker, genau, als Freiberufler. Wichtig ist, dass wenn ihr irgendwas anbietet Richtung Wellnessmassagen zum Beispiel oder Produkte vertreibt über die Praxis, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder so, oder auch viel über Provisionen verdient, dann müsstet ihr noch ein zusätzliches Gewerbe anmelden. Das gilt nicht als freiberufliche Tätigkeit. Aber ganz normale Heilpraktikertätigkeit einfach als Freiberufler beim Finanzamt anmelden, kriegt man so einen Bogen zur steuerlichen Erfassung. Das ist auch nichts Schwieriges. Also selbst ich als gar nichts Könner auf dem Gebiet, habe das hinbekommen, das auszufüllen. Dann muss man sich halt beim Gesundheitsamt anmelden. Ich bin da einmal hingegangen, das ging irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde, habe mich da angemeldet, habe ein Wisch bekommen, ein Dokument mit Stempel drauf, dass ich mich angemeldet habe. Das war's. Sina musste sich, glaube ich, noch nicht mal anmelden beim Gesundheitsamt.
Nee, die haben mir gesagt, es juckt sie nicht.
Genau.
Ich habe angerufen, gefragt, was ich machen muss. Dann haben sie gesagt, pff, interessiert sie nicht, ich kann einfach anfangen.
Genau. Okay. Ja. Da muss man halt gucken, ob es irgendwelche Anforderungen gibt an die Praxis. Wenn man neu baut und da rein Praxisräume macht, dann gibt es schon einige räumliche Anforderungen. Wir sind aber beide in bestehende Praxen eingestiegen und da gibt es dann auch nicht wirklich was zu beachten, außer man hat Angestellte. Das ist ja nochmal was anderes.
Und vor allen Dingen, die Anforderungen sind von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt verschieden, beziehungsweise auch von Bundesland zu Bundesland. Also die kann man auch gar nicht allgemeingültig formulieren, weil da überall unterschiedliche Anforderungen sind.
Genau, also da müsstet ihr euch dann einmal bei euch erkundigen, was da die Anforderungen sind. In der Regel gibt es da aber jetzt nicht so viel zu beachten. Da muss man sich bei der Berufsgenossenschaft einmal anmelden. Wenn du eine Solopraxis hast, ist das auch, muss man einfach nur anmelden und das war's so ungefähr, kostet auch nichts. Und ja, das war's schon.
Genau, so Versicherungen natürlich noch.
Gut, genau, Versicherung.
Berufshaftpflichtversicherung, ist da sind wir eben bei der Kontinentalen, genau.
Und allerdings kann man zur Berufshaftpflichtversicherung noch, kann man noch dazu sagen, wir als Heilpraktiker haben da echt extrem günstige Konditionen. Was dafür spricht, dass bei uns in der Therapie nicht viel schief geht und wir nicht oft verklagt werden oder so, weil, also bezüglich jetzt Haftungsschäden, ja, die wir an Patienten hervorgerufen haben oder sonst was. Also wir zahlen, ich glaube, 106 Euro oder so im Jahr, im ganzen Jahr für die
Haftpflicht. 190 inklusive Privathaftpflicht.
Also da ist alles komplett drin. Also ich habe meine Privathaftpflicht nicht da und ich zahle, glaube ich, 110 oder so. Also wirklich nicht viel.
Ja, das ist nicht mal 10 Euro im Monat. Dafür, dass man dann über, ich meine, 5 Millionen abgesichert ist.
Genau. Ja.
Also
wirklich günstig. Genau. Und das ist aber gesetzlich vorgeschrieben, dass man die haben muss, die Haftpflichtversicherung.
Genau.
Und was wolltest du jetzt noch sagen? Die Krankenversicherung. Ne?
Krankenversicherung, genau. Da gibt es eben die Auswahl zwischen gesetzlich versichert und, also freiwillig gesetzlich versichert oder privat versichert. Solange man zum Beispiel noch eine Zweitanstellung hat oder eine Festanstellung, ist man ja über die versichert, dann sollte man mit seiner Versicherung telefonieren und fragen, wie viele Stunden du freiberuflich verdienen darfst oder arbeiten darfst, bevor du in die freiwillig gesetzliche Krankenversicherung rutscht. Also bei mir waren es damals irgendwie ab dem Moment, wo ich jetzt sozusagen 12 Stunden die Woche für die Selbstständigkeit arbeite, zumindest so, dass es nachweisbar ist bei der Krankenkasse, müsste ich in die freiwillig gesetzliche wechseln. Und davor bleibe ich einfach über meinen Arbeitgeber versichert und muss mich um gar nichts kümmern. Und danach kann man dann eben entscheiden, gehe ich in die freiwillig gesetzliche, die hat so Tarife zwischen 200, 250 Euro Einstiegsgebühr monatlich bis hin zu 950 Euro inklusive Pflegeanteil monatlich, je nachdem, wie viel man denn dann verdient. Da gibt es dann halt so gewisse Sätze, die halt immer weiter steigen, je mehr man Umsatz hat pro Monat. Oder man geht in eine private Krankenversicherung. Da hat man halt einfach einen Festbetrag. Bei mir sind es, glaube ich, irgendwas um die 390 Euro aktuell, die ich halt jeden Monat für die private Krankenversicherung zahle, plus 1500 Euro Selbstbehalt beispielsweise. Da macht es dann Sinn, sich eben einfach von einem Versicherungsfachmann beraten zu lassen, um da die beste Auswahl für sich selber zu treffen. Es kommt dann immer darauf an, habe ich Kinder, die mitversichert werden sollten, oder habe ich eine gewisse Vorerkrankung, die mich vielleicht bei den Privaten ausschließt, und. Das muss man dann alles mit berücksichtigen. Genau. Aber ist auch kein Hexenwerk, wenn man sich da einmal beraten lässt.
Ja, ist wirklich, also da können wir euch echt die Angst nehmen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht viel. Das sind die zwei, die gesetzlich vorgeschrieben sind, Haftpflicht und Krankenversicherung. Was man sich noch überlegen kann, ist, ob eine Rechtsschutzversicherung vielleicht sinnvoll ist. Genau, also das ist aber optional, ob man es möchte oder nicht. Wenn man viel online macht, ist es gegebenenfalls sinnvoll, eine Rechtsschutzversicherung zu haben, weil da ja Heilpraktiker ganz gerne mal abgemahnt werden für diverse Formulierungen oder so, die man auf der Webseite stehen hat. Da geben wir euch auch im Therapiestadt-Seminar noch mal einige Tipps, was man da beachten muss.
Mhm. Genau.
Ja, dann ja. Beim Steuerberater sollte man sich melden, also ich denke, es ist sehr sinnvoll, die Abrechnung, also die steuerlichen Sachen über einen Steuerberater laufen zu lassen. Erleichtert das Leben enorm, außer man ist jetzt Profi da drin und findet das toll, sowas zu machen. Aber ich würde es niemals selber machen wollen. Ich bin froh, dass ich den Steuerberater habe. Wenn man allerdings, so wie Sina und ich, nur auf Rechnung arbeitet, also wir nehmen kein Bargeld in der Praxis an, das erleichtert schon mal auch enorm die Buchhaltung, weil du brauchst kein Kassenbuch führen und du brauchst keine Kasse und was weiß ich alles. Wir machen ja nur Rechnungen und du weißt einfach die Rechnung immer den Einnahmen auf deinen EC, also auf deinen Kontobelegen, Kontoauszügen zu, und das ist auch kein Hexenwerk. Also wirklich, selbst ich, die wirklich überhaupt gar keine Ahnung von sowas hat, kriege das in meine Buchhaltung so weit zu machen, dass der Steuerberater das dann abrechnen kann. Von daher, also wirklich, kann ich euch echt die Angst nehmen, falls ihr da auch so Sorgen habt, wie ich es damals hatte.
Genau. Und aus Erfahrung, was ich zum Beispiel auch bei meiner Mama immer mitbekommen habe, kann ich definitiv empfehlen, gerade zu Beginn mal einen Steuerberater aufzusuchen und sich beraten zu lassen. Wenn man nämlich beispielsweise anfangs gar nicht weiß, was man an Freibeträgen hat oder was man zum Beispiel noch mit anrechnen lassen könnte, um einfach einen niedrigeren Gewinn rauszubekommen, können sehr, sehr hohe Steuern schon festgesetzt werden, beispielsweise, die gar nicht nötig werden. Einfach nur, weil man keine Ahnung hatte, was alles mitberechnet werden könnte. Und deshalb würde ich da immer dazu raten, einmal zumindest beraten lassen, damit man schon mal so ein Grundwissen hat, sozusagen. Und wenn man weiß, wie man dann den Rest von der Steuer oder von der Buchhaltung richten kann, dann kann man es ja selber machen. Aber damit man weiß, was halt notwendig wäre, um dann nicht sich in irgendwelche hohen Steuern rein zu manövrieren, die gar nicht nötig wären.
Genau. Ja. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ich meine, klar, man muss noch vieles weitere irgendwie in Angriff nehmen, wie die Datenschutzerklärung machen und den Hygieneplan und was weiß ich. Aber das sind alles Sachen, die machbar sind. Man muss sich mit dem Abrechnungsprogramm auseinandersetzen. Ganz genau erklären wir euch das halt sehr gerne alles in unserem Seminar. Da dürft ihr uns eure individuellen Fragen stellen und wir gehen da auf alles ganz gezielt ein und können euch das ja ganz persönlich dann erklären.
Also Hygieneplan machen wir nicht im Therapiestart-Seminar. Das wird den Rahmen sprengen.
Ja, okay, stimmt.
Aber eben auf die Abrechnung gehen wir da auf jeden Fall nochmal ganz konkret ein. Und wir sagen euch auch, wo ihr beispielsweise eure AGB herbekommt für die Webseite, wo man zum Beispiel an Datenschutzvereinbarungen und so weiter kommt. Das sind da alles so Tipps, die wir euch auch nochmal mitgeben.
Genau.
Ja, ich glaube, da haben wir dann die wichtigsten Punkte aufgezählt. Auch die Abrechnung ist kein Hexenwerk. Wenn man da einmal so die Basis verstanden hat, läuft es echt von alleine. Und ja, wer Interesse hat, schreibt, kann sich gerne auf die Warteliste setzen oder eben auch den Therapiestart-Leitfaden runterladen. Verlinke mal euch beides auf jeden Fall nochmal direkt unter der Folge.
Und dann möchten wir euch nur Mut machen, Tut es, macht euch selbstständig, werdet Heilpraktiker. Wenn ihr das hört und gerade überhaupt noch überlegt, ob ihr die Ausbildung macht, macht es. Ja, es ist ein wunderschöner Beruf. Sina und ich sind jeden Tag sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das machen können. Ich kann mir aktuell nichts anderes mehr vorstellen. Also ich kann mir gerade aktuell wirklich nicht vorstellen, angestellt zu sein, weil man so viele tolle Freiheiten hat und sich das alles so gestalten kann, wie es einem Spaß macht. Und deswegen ist für uns beide eigentlich Arbeit, nicht nur Arbeit, sondern auch gleichzeitig irgendwie das Gefühl von Hobby und Spaß und Freude. Und so sollte es ja eigentlich auch sein. Und von daher, ja, nur Mut, nur Mut, macht euch selbstständig.
Genau. Ja, dann wären wir eigentlich schon wieder durch, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Das war die Folge für heute. Heute mal ganz gezielt an Heilpraktiker und Anwärter und unsere Berufsgruppe. Es gibt aber bestimmt auch bald wieder Folgen für interessierte Frauen oder auch interessierte Männer. Genau, also wir versuchen jetzt immer mal wieder auch Folgen für Heilpraktiker gezielt mit einzubinden, weil auch da das Interesse sehr groß ist und wir immer wieder gefragt werden. Aber wie gesagt, wir versuchen da euch allen gerecht zu werden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis dann. Tschüss.